Mach dich auf die Socken. So fängt das an, was damals vor knapp 2000 Jahren in Israel geschehen ist. Gott sagte also durch einen Engel zu Philippus, steh auf und geh. Und wenn Gott in der Bibel sagt, geh, und Menschen sich daraufhin wirklich auf den Weg machen, dann fließt immer Segen. Dann passiert was richtig Gutes. Das war bei Abraham schon so, es gibt viele andere Beispiele und hier eben Philippus. Und Philippus geht. Sicher wundert er sich. Er war gerade in einer Gemeindearbeit aktiv, wo richtig viel ging. Also da haben Menschen angefangen, an Gott zu glauben. Die Gemeinde ist gewachsen, es steckte eine Menge Leben drin. Und Philippus, der hatte eine verantwortliche Aufgabe mittendrin in dieser total lebendigen Situation. Und jetzt sagt Gott ihm, Philippus, ich möchte, dass du dich auf den Weg machst. Geh auf eine öde Straße, da, wo niemand ist. Ich denke mir, Philippus wird gedacht haben, Gott, das wundert mich. Ich bin doch gerade hier total aktiv für dich, mit total vielen Leuten. Aber okay, ich lasse mich mal drauf ein. Sicher hast du einen guten Plan, ich bin gespannt und ich gehe. Philippus ist ein echtes Vorbild für Vertrauen und Gehorsam, finde ich. Also er geht und lässt sich mal überraschen, was er dort wohl erleben würde. Und in der Tat, da kommt jemand. Ein Wagen rollt vorbei und drin sitzt der Finanzminister aus Äthiopien. Der Finanzminister der Kandake. Kandake, das war damals der Herrschaftstitel der Königin in Äthiopien. Ihr Reich lag südlich von Ägypten im heutigen Sudan. Und dieser Finanzminister, so heißt es im Text, ist ein Eunuch. Das heißt zweierlei. Das erste ist, er ist ein mächtiger Mann. Das zweite, er ist aber auch entmannt, zeugungsunfähig gemacht. Das war üblich in der orientalischen Welt damals, dass Vertrauenspositionen in Königshäusern von Eunuchen bekleidet wurden. Naja, aus gutem Grund. Die konnten keine Kinder mehr bekommen. Und hatten deshalb auch nicht so viel Interesse, die Herrschaft an sich zu reißen und eine eigene Dynastie aufzubauen. Ging ja gar nicht. Warum also der Stress? Deshalb konnte man den ganz gut vertrauensvolle Ämter, wie hier das Amt des Finanzministers, anvertrauen. Dieser Finanzminister war ein besonderer Mensch. Ich denke, man hätte ihm auch einfach so vertrauen können. Er war jemand, der auf der Suche war. Er suchte Gott. Und genau dafür hat er eine unglaublich lange Reise unternommen. Er hatte Hunger nach Gott. Und wisst ihr, wenn man Hunger hat, dann ist man bereit, weite Reisen zu tun. Jasmin und ich haben das erlebt in der Zeit, wo wir hier noch nicht so alles so gut kannten. Wir waren einen Abend unterwegs und hatten uns danach fest vorgenommen, noch was Leckeres zu essen. Und wir dachten, wir waren in Grünberg, komm, wir holen uns einen Döner. Tja, der hatte schon zu, es war ein bisschen zu spät. Gut, fahren wir nach Flensung, da kann man auch gut Döner essen. Auch zu. Die heiße Theke vom Rewe wäre eine Idee. Auch nichts mehr. Gut, was machen wir dann? Vielleicht wollten wir auch dann erst in Grünberg das probieren mit dem Döner und haben gemerkt, das funktioniert nicht. Auf jeden Fall, weil wir die Gegend noch nicht so gut kannten, wir wollten dann eigentlich Richtung Maxihof, waren dann aber in Reiskirchen gelandet. Es war eine einzige Odyssee, bis wir irgendwann beim Burger King endlich ein paar Pommes und einen kleinen Burger vor uns hatten. Hundemüde haben wir da reingebissen. Aber durch den Hunger, den wir hatten, haben wir nicht losgelassen. Wir wollten ans Ziel kommen. Genauso dieser Finanzminister hier, der hat Hunger nach Gott. Und es war ihm ein echtes Anliegen, mit Gott in Verbindung zu kommen. Und meine Güte, dafür hat er eine Reise unternommen. Vom heutigen Sudan auf dem holprigen Wagen bis nach Jerusalem, um dort anzubeten. Aber dort, ich weiß nicht, ob er es vorher wusste, vielleicht war es auch dann erst die Enttäuschung, er musste draußen bleiben. Er durfte gar nicht mitten rein in diesen Gottesdienst, der dort stattfand. Er musste am äußeren Vorhof des Tempels warten. So war das damals für Menschen wie ihn, der eben ein Eunuch war. Schade. Aber schon im Alten Testament wurde angekündigt durch den Propheten Jesaja, Jesaja 56, auch Leute aus ganz fernen Ländern, und wörtlich auch Eunuchen werden einmal vollgültiger Teil von Gottes Gemeinde sein, mittendrin sein in Gottes Familie. Ob er davon schon wusste, ich weiß es nicht. Steht erst in Jesaja 56, so weit ist er vielleicht noch nicht gekommen in seiner Rolle. Denn gerade war er am Lesen in Jesaja 53. Aber allein, dass er diese Schriftrolle besaß, zeigt seinen Enthusiasmus und sein Reichtum, die war nämlich teuer. Er hatte eben Hunger danach, Gott kennenzulernen. Hast du den auch? Hast du vielleicht Hunger danach, Gott zum ersten Mal kennenzulernen oder einfach noch ein bisschen mehr? Gott verspricht, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das gilt auch für dich. Okay, der Finanzminister ist also mitten am Lesen. Wie es damals Sitte war, las er laut. Heute wäre er in einer Luxuslimousine mit getönten Scheiben unterwegs gewesen. Damals hatte sein Wagen zum Glück offene Fenster und so konnte man ins Gespräch kommen. Und hier kommen wir zurück zu Philippus. Am Anfang war es ein Engel gewesen, der ihm gesagt hatte, auf diese Straße zu gehen. Das hat er gemacht. Dort entdeckt er den Wagen und nun ist es der Geist Gottes, der Heilige Geist, der ihm die innere Gewissheit gibt, dass er sich diesem Wagen anschließen sollte. Und dann heißt es wörtlich, er rennt zu dem Wagen. Er rennt hinterher. Jetzt gibt es nichts anderes mehr, das ihn ablenken soll. Jetzt ist dort sein Platz. Er folgt diesem Impuls des Heiligen Geistes. Vielleicht hast du sowas auch schon mal erlebt, in vielleicht ein bisschen ähnlicher Form, dass du in einer Situation warst, wo du so ein inneres Drängen verspürt hast, wo vielleicht dein Herz doll geschlagen hat und du denkst, also ich glaube, ich sollte zu dieser Person gehen und vielleicht einfach mal ein Gespräch beginnen oder ein ermutigendes Wort ihr sagen. Vielleicht geht es dir nicht so gut. Wie auch immer. Also wenn du sowas erlebst, schau mal genau hin und prüfe. Vielleicht ist es Gottes Geist, der dich ermutigt, hier auf einen Menschen zuzugehen und ihm ein ermutigendes Wort weiterzureichen. So war es zumindest damals bei Philippus. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir Folgendes. Gott setzt viel in Bewegung. Was hat er alles in Bewegung gesetzt, damit dieser Finanzminister aus Äthiopien ihn finden konnte? Erst sendet Gott einen Engel. Dann sendet Gott noch seinen Heiligen Geist sozusagen, der wirkt. Und dann läuft eben sein Bote, der Philippus. Gott setzt eine ganze Menge in Bewegung, damit hier ein hilfreiches Gespräch zustande kommt mit diesem Finanzminister aus Äthiopien. Der hatte sich in Bewegung gesetzt. Aber wir sehen, er ist nicht der Einzige, dieser Mann, sondern Gott hat auch eine Menge in Bewegung gesetzt. Es ist ihm ein echtes Anliegen, dass Menschen ihn finden. Ich möchte dir Mut machen, einmal zurückzuschauen, auch dir ganz persönlich, Julia, einmal zurückzuschauen und dich zu erinnern, wo sind Situationen, wo sind Menschen gewesen, die mich ermutigt haben auf meiner Reise des Glaubens, die mich ermutigt haben, an Gott festzuhalten, vielleicht gute Vorbilder, was auch immer. Schau mal zurück und ich mache dir Mut, Gott zu danken dafür, dass er auch für dich etwas in Bewegung gesetzt hat. Das ist aber noch nicht alles. Gott setzt nicht nur viele andere in Bewegung, sondern Gott setzt vor allem auch sich in Bewegung. Und genau darum geht es in dem Gespräch von Philippus und dem Finanzminister, das wir eben gehört haben. Philippus fragte, verstehst du, was du liest? Und er sagt, naja, es wäre ganz hilfreich, wenn mir das mal jemand erklären könnte. Er hatte gerade Sätze aus Jesaja 53 gelesen. Und hier macht es Klick bei Philippus. Genau diese Passage hatte Jesus doch schon mal genommen, um seinen Freunden zu erklären, was sein Tod, der auf ihn zukommen würde, für eine Bedeutung haben würde. Und Philippus fängt also bei dieser Stelle an, die gute und die rettende Nachricht von Jesus Christus zu erklären. Jesus ist der Schlüssel, der uns hier die Bedeutung zum Alten Testament öffnet. Auf niemand anders passen diese Worte so gut und exakt wie auf ihn. Wovon sprechen diese Zeilen? Den kleinen Abschnitt, den wir eben gehört haben, der sprach davon, dass da jemand ist, der völlig unschuldig sterben wird. Ungerecht war das. Er hatte doch gar nichts Böses getan und wird nun wie ein Schaf geschlachtet. Und das ohne sich zu wehren. Er nimmt es ganz bewusst auf sich. Und im Rückblick können wir heute sagen, der, um den es hier in den Worten von Jesaja ging, das war Jesus Christus. Er, der verurteilt und gekreuzigt wurde, obwohl er selbst völlig gerecht war. Er, der es auf sich genommen hat, ganz bewusst, ohne sich zu wehren. Doch die Zeilen von Jesaja, die erzählen noch mehr. Und ich glaube, der Finanzminister hat bestimmt nicht nur die zwei Sätze dort gelesen, sondern auch das, was davor und was danach kam. Und Philippus wird deshalb die ganze Passage aus Jesaja 52 und 53 genommen haben, um die gute Nachricht von Jesus zu erklären. Führt jetzt zu weit, das ganz zu lesen, aber wenn du heute Abend Lust und Zeit hast, schlag's ruhig mal auf. Jesaja 52 am Ende bis 53. Es ist erstaunlich, was dort alles drinsteht. Ich versuch's zusammenzufassen. Da steht, dieses Leiden von Jesus Christus, das geschah an unserer Stelle. Das war nicht nur ein Unfall der Geschichte, sondern ganz bewusst, es war für uns. Er nahm die Strafe für unsere Sünden auf sich, also für alles, was uns irgendwie von Gott trennt. Und durch dieses Leiden am Kreuz bringt er uns Frieden und Heilung. Das heißt, Gott selbst hat sich in Bewegung gesetzt und alles gegeben, nämlich sich selbst, um uns zu retten. Er ist ans Kreuz gegangen an unserer Stelle. Ein Gott, der sich in Bewegung setzt. All das erklärt Philippus. Und dann kommen sie also an einer kleinen Wasserstelle vorbei. Da ist Wasser, ruft der Finanzminister. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Das heißt doch, Philippus hat in dem Zusammenhang, wo er die gute Nachricht von Jesus erklärt hat, auch über die Taufe gesprochen und was die Taufe, beziehungsweise wie die Taufe damit zusammenhängt. Ja, was bedeutet die Taufe denn? Hier hilft Paulus weiter, der in Römer 6 etwas dazu geschrieben hat. Dort erklärt Paulus, dass wir durch die Taufe in den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus einbezogen werden. Huh, Paulus, das hört sich jetzt aber theoretisch an. Was soll das denn bedeuten? Ich versuche es mal mit einem Beispiel zu erklären. Und jetzt brauche ich eine kleine Unterstützung. Ich versuche also das, was Paulus hier gesagt hat, was Taufe bedeutet, wie das mit der guten Nachricht zusammenhängt, einmal zu erklären. Anhand folgenden Beispiels. Ihr seht diesen Zettel hier. Ich schreibe mal was drauf. Auf diesem Zettel steht Julia. Also dieser Zettel steht für dich. Ich habe noch was dabei. Ziemlich dickes Buch. Dieses Buch, könnt ihr das Cover lesen, das ist Windows 98, also, darauf kommt es nicht an. Ich sage euch jetzt, wofür dieses Buch steht. Dieses Buch steht für Jesus Christus. Dieses Buch steht für Jesus, dieses Buch steht für die Julia. Julia sagt nun, ich glaube an Jesus Christus. Im Taufgespräch hat Julia erklärt, Jesus ist für mich wie ein Freund, ein Helfer. Jesus ist meine Brücke, dass ich zu Gott kommen kann. Sie hat erzählt, eben auch hier vorne nochmal, dass sie in der Familie aufgewachsen ist, in der Glauben immer eine Rolle gespielt hat, in der auch ihr eigener Glauben wachsen durfte. Sie hat auch erzählt, wie auch Gemeinde dazu beigetragen hat, dass Glaube gewachsen ist und gereift ist. Und nun, so hat Julia mir erklärt, möchte sie durch die Taufe die Beziehung zu Gott, die bereits besteht, festmachen. Fest verbunden sein mit Jesus Christus. Und das ist wie so ein Thema, das über diesem Gottesdienst steht. Fest verbunden mit Jesus Christus. Sie sagt, ich möchte durch die Taufe ausdrücken, ich gehöre ganz offiziell zu ihm. Und die Taufe also als ein Band. Ich und Gott, wir gehören zusammen. Ich binde mein Leben bei ihm fest. Und damit ist die Taufe nicht nur ein Band, sondern eben auch ein Bund. Denn das heißt ja Glauben. Sich und sein Leben bei Gott festmachen und ihm anvertrauen, mit ihm fest verbunden sein. Und das sagte Julia also heute. Ich möchte mit Jesus fest verbunden sein. Das sieht dann ungefähr so aus. Julia und Jesus fest verbunden, das ist ihr Wunsch. Das Tolle ist, und auch das wird bei der Taufe deutlich, nicht nur der Mensch sagt Gott, ich möchte zu dir gehören, ja, ich laufe in deine offenen Arme, sondern Gott sagt das ganz genauso. Gott sagt auch dein Ja zu dir, Julia. Er nimmt dich in seine Arme und das sieht dann ungefähr so aus. Jesus nimmt dich in seine Arme. Und dann bist du richtig gut geschützt, darfst zu ihm gehören. Und wenn das so ist, wenn Menschen sich bei ihm festmachen und fest verbunden sind, dann gilt Folgendes. Da, wo das Buch ist, da ist auch der Zettel. Ich kann das also hochhalten. Wenn ich das Buch hochhalte, ist der Zettel hoch. Wenn ich das Buch runterhalte, ist auch der Zettel unten. Das gilt wirklich ganz allgemein. Und das bedeutet, auch wenn ich das Buch ans Kreuz halte, dann ist auch der Zettel am Kreuz. Das heißt, das, was hier geschehen ist, das gilt auf einmal auch für die Julia, die sich bei Jesus festgemacht hat. Der Tod, der hier geschehen ist, ist quasi auch ihr Tod. Das, was hier geschehen ist, ist für sie geschehen, gilt für sie. Das ist das Evangelium. Wie hängt das nun mit der Taufe zusammen? Nun, die Taufe unterstreicht das. Wo das Buch ist, ist der Zettel. Es ist wie eine Einheit. Und das Wasser der Taufe, das steht für Reinigung. Durch das, was am Kreuz passiert ist, ist alle Schuld abgewaschen. Das gilt für Julia. Das Wasser der Taufe symbolisiert aber nicht nur Reinigung, sondern noch mehr. Laut Römer 6 symbolisiert das Wasser der Taufe sozusagen auch den Tod. Jesus ist am Kreuz für uns in den Tod gegangen. Das sieht so aus. Jesus sagt, ich bin bereit. Es war kein Unfall, sondern ganz bewusst bin ich in den Tod gegangen für dich. Jesus ist in den Tod gegangen. Und wo das Buch ist, ist der Zettel. Das gilt auch für Julia. Jesus ging in den Tod, mit ihm auch ich. Das Tolle ist, das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Geschichte von Jesus endet nicht am Kreuz, endet nicht an Karfreitag. Jesus blieb im Reich des Todes. Aber am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Er ist nicht im Wasser geblieben. Sondern Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Wo das Buch ist, ist auch der Zettel. Wo Jesus ist, ist auch Julia, fest verbunden mit ihm. Das, was mit Jesus geschehen ist, das darf auch ganz und voll für dich gelten. Und das drückt die Taufe aus. Mit Jesus gestorben, also hier rein. Mit Jesus begraben, das ist der Moment, wo du unter Wasser bist. Aber zum Glück endet auch für dich da die Taufe nicht, sondern du tauchst wieder auf. Und das heißt auferstanden mit Jesus Christus. Das gilt. Und jetzt ist was Besonderes. Der Zettel hier ist völlig unversehrt. Der hat nicht mal eine nasse Ecke bekommen. Der ist ganz, ganz rein, ganz gerettet. Das heißt, Jesus hat wie eine schützende Hülle um dich gelegt, Julia. All das, was dort passiert ist am Kreuz, das gilt für dich. An deiner Stelle. Der Zettel war überall dort, aber Jesus hat all das für dich an deiner Stelle getan. Du bist mit Jesus gestorben, das heißt, für all deine Schuld ist bezahlt. Mit Jesus begraben, das heißt, auch der Teufel hat keine absolute Macht mehr über dich. Und mit Jesus auferstanden. Der Tod wird dich nicht mehr halten können. Das ist deine Zukunftsperspektive. Und das drückt eben die Taufe aus, diese gute Nachricht von Jesus. Und genau das hatte Julia verstanden. Genau das hatte der Finanzminister verstanden. Er hatte echten Hunger nach Gott gehabt, hat ihn von Herzen gesucht, hat die gute Nachricht gehört und antwortet darauf und sagt, jawohl, da möchte ich dabei sein. Ich möchte Anteil haben an dieser Vergebung durch Jesus und dem ewigen Leben. Ich möchte mit Jesus, meinem Herrn und Retter, verbunden sein, so wie der Zettel mit dem Buch. Ich möchte mit ihm zusammenwachsen. So erklärt Paulus das in Römer 6, was dort passiert. Eins werden mit Jesus, wörtlich zusammenwachsen. Und das wird durch die Taufe ausgedrückt. Was war die Voraussetzung dafür, dass der Finanzminister, der das auch für sich verstanden hatte, getauft werden konnte? Musste er schon lange im Glauben bewährt sein? Nein. Musste er schon 15 Jahre treue Mitarbeit vorweisen? Nein. Schon alle Psalmen auswendig wissen? Auch nicht. Alles gute Dinge, aber das ist keine Voraussetzung für die Taufe. Die Taufe steht am Anfang, sie ist wie ein Startschuss, wo ein Mensch sagt, das, was Jesus für mich gemacht hat, nehme ich in Anspruch. Und wo Gott auf der anderen Seite sagt, du sagst ein Ja zu mir und ich versichere dir nochmal mein Ja zu dir. Und fest verbunden mit ihm darf ich dann meine spannende Lebensreise angehen. Zusammen unterwegs, so wie der Finanzminister. Von ihm lesen wir, dass Philippus auf einmal nicht mehr zu sehen war. Nicht so schlimm. Auf Jesus kam es an. Und mit dem war er ab jetzt unterwegs. Ob in der Schule oder in der Familie, auf der Arbeit, frühmorgens, nachts, wenn man nicht schlafen kann. Er ist da. Und darüber erfüllte den Finanzminister eine tiefe Freude. Nicht, dass ab jetzt alles glatt ging. Nicht, dass er alles perfekt gemacht hätte seitdem oder nie mehr irgendein Problem gehabt hätte. Aber er wusste, in alledem bin ich fest verbunden mit Jesus. Und das ist das Beste, was mir passieren kann. Denn mit ihm habe ich einen Begleiter. Heute, überall, wo ich bin, bis in alle Ewigkeit. Und Julia, das ist das, was ich dir wünsche. Ich wünsche dir diese Freude über die feste Verbindung zu Jesus, der dich von Herzen liebt, der mit dir durchs Leben gehen wird, auf allen Reisen und Wegen, die vor dir liegen. Du gehst nicht allein, sondern fest verbunden mit ihm. Was gibt's Besseres?